Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Guten Abend, guten Abend.
Ihr hört das Tagesinfo vom 6. August 1993.
Tagesinfo von Radio Dreieckland am heutigen Freitag, den 6.8.1993. Auch wir sind wieder aus dem Sommerloch rausgekrochen und haben uns diverser Themen bemächtigt. Nicht allzu viele Themen sind es. Genauer gesagt, zwei Themen und derer sind zum einen
ein Interview, was wir geführt haben zu Somalia, und zwar mit Leuten von der Wildcat aus Freiburg, die den Somalia-Einsatz im Ansehen, dass sie gefordert haben, eine Anti-UNO-Gruppe zu gründen und nochmal sich mit den Hintergründen beschäftigt haben, warum die UNO in Somalia eingerückt ist. Eben ein Gespräch, was wir gerade geführt haben, was wir ungeschnitten senden müssen, aber was trotzdem interessant ist, weil es auch einige Fragen offen lässt.
Quasi ungeschnitten ein weiteres Interview, was auch als eine Sendungsankündigung gesehen werden kann. Es ist ein Interview zu Italien. Wir haben ja jetzt mal wieder in der Presse diverse Einschätzungen in Bezug auf Italien, was die jetzt nunmehr verabschiedete Wahlrechtsreform bringen wird. Da sind solche Stichworte wie Zweite Republik eben auch gefallen in dem Interview, und das werden wir euch dann auch mehr oder weniger ungeschnitten vorführen.
Ja, und vorher gibt es noch zwei Kurzmeldungen, keine echten Kurzmeldungen, schon ein bisschen längere Kurzmeldungen.
Drei.
Zu den süddeutschen Roma und eine zum Häuslerkauf von OG Böhme.
Und eine zu den AKWs in Osteuropa. Insbesondere im Osten bestehen für uns große Chancen zur Erlangung von Kostenvorteilen für unsere Energieversorgung. Ein Zitat war das, ausgesprochen von Dr. Ernst Hagemeyer von der Energieversorgung Schwaben auf der Jahrestagung Kerntechnik. Kostenvorteile durch billigen Atomstrom aus Osteuropa. Billig, weil man im Osten, insbesondere in den wirtschaftlich maroden Republiken Tschechei und Slowakei, kaum Aufwendungen für Sicherheitsmaßnahmen braucht. Nach Recherchen des BUND planen Bayernwerk und Feber Koppelgeschäfte. Die Tschechische und die Slowakische Republik sollen Strom liefern. Im Gegenzug wird der Ausbau der östlichen veralteten Atomkraftwerke finanziert. Konkret, die Bayernwerk AG, Feber und Siemens und Electricité de France wurden jüngst bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau in London vorstellig und beantragten einen Kredit in Höhe von 780 Millionen US-Dollar, was ungefähr 1,3 Milliarden Mark entspricht. Für den Fertigbau der zwei Atomreaktoren im slowakischen Mochove, die Bayernwerk AG will sich direkt an diesem Atomkomplex beteiligen. Zur Finanzierung hat sie bereits Stromlieferverträge mit der slowakischen Stromversorgungsgesellschaft SEP abgeschlossen. Denn mit Strom, der harten Ostwährung also, sollen die Zinsen des europäischen Kredits getilgt werden. Ja, weiter geht's im Text. In Mochove, nämlich in der Slowakischen Republik, sind 4 Reaktoren des Greifswald-Typs. In Temelin in der Tschechischen Republik 2 Reaktoren des Stendal-Typs im Bau. Die Reaktoren gleichen Typs wurden in der ehemaligen DDR nach der Wiedervereinigung wegen Sicherheitsbedenken abgeschaltet. Nach der Expertise von Umwelt- und Reaktorsicherheitsminister Töpfer haben beide Reaktortypen auch nach Nachrüstung in Deutschland keine Chance, genehmigt zu werden. Wie heißt ein Werbespruch der Atomlobby? Wir brauchen die Atomenergie nicht zu lieben. Nein, wir müssen sie abschaffen. Musik.
die Roma der Süddeutschen Roma-Union, die auf ihrem Marsch auch durch Südbaden und durch Freiburg gekommen sind, haben aktuell große Schwierigkeiten, überhaupt noch einen Platz für ihren Aufenthalt zu finden. Von der Schweizer Grenze entfernen sie sich derzeit entgegen ihren Absichten. Heute wollten sie von Großschönach Überlingen in die Stadt Markdorf ziehen. Markdorf verweigerte allerdings in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Bodenseekreis die Aufnahme. Die Begründung ist zu kurz, wie an den Haaren herbeigezogen. Es stehe kein Grundstück zur Verfügung, die materiell-technischen Möglichkeiten seien erschöpft. Und weiter heißt es, Zitat, überdies hatte nach Ansicht des Landkreises die Gruppe ausreichend Gelegenheit, auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Die verantwortlichen Dezernenten des Landkreises Stoll und Löffler weisen außerdem darauf hin, dass die Mehrheit der Bevölkerung bei einer Rückkehr der Gruppe in den Bodenseekreis für die Aktion und eine eventuelle Unterstützung durch die Behörden kein Verständnis mehr aufbringen. Zitat Ende. Freundlicherweise will die Behörde aber die Rückkehr der Roma in ihre Residenzkreise und damit ihre sofortige Abschiebung unterstützen, wie hilfsbereit von ihnen. Die Energie der Roma geht also dafür drauf, sich um einen Platz zu kümmern. Ein Bauer hat ihnen für morgen, also für Samstag, einen angeboten, doch die Zustimmung des Landratsamtes ist anscheinend noch nicht gegeben. Die Hoffnung, einen sicheren Platz auf dem Sommercamp des DGB zu erhalten, allerdings erst nächste Woche, besteht eventuell auch noch. Solange die Platzsuche so bestimmend ist, ist es für die Roma kaum möglich, ihr eigentliches Ziel zu verfolgen. Denn eigentlich wollten sie politischen Druck ausüben, indem sie das UN-Flüchtlingskommissariat in Genf einschalteten für ihre Forderung nach einem Bleiberecht. Nachdem der Oberbürgermeister Böhme auf so günstige Weise an ein Häusle gekommen zu sein scheint, ist einigen einiges noch unklar. Neuerdings wurde sogar eine Anzeige gegen Unbekannt eingereicht. Der Anzeige erstattende Steuerberater Hausner aus der March betont in der Begründung, Zitat, gegen den Oberbürgermeister habe ich keinerlei Hass, Zitat Ende. Aufzuregen scheint ihn dagegen, dass durch die Staatsverschuldung eine Kapitalvernichtung erfolge und, Zitat, die Motivation zur Erbringung von Spitzenleistungen fehle, Zitat Ende. Die Stadt hätte also die Villa meistbietend verkaufen müssen, jede Vorzugsbehandlung sei abzulehnen. Seine Anzeige stützt sich auf die Vermutung, der Verkauf sei ein abgekartetes Spiel. Insbesondere lege es nahe, dass Stadträte und öffentliche Bedienstete, die mit dem Verkauf der OB-Villa betraut waren oder Gutachten zum Wert der Villa abgegeben haben, direkte oder indirekte Vorteile aus ihrer Stellungnahme zu erwarten hätten. Hausner möchte, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen anstellt, ob den betreffenden Stadträten und städtischen Angestellten Aufträge und Zahlungen von der Stadt Freiburg erhalten haben, ob ihnen Beförderungen versprochen wurden oder ob sie von der Stadt Grundstücke oder anderes Eigentum erworben haben. Ob allerdings Böhme offen Gegenleistungen fürs billige Häusle versprechen musste, und ob das die Staatsanwaltschaft wirklich so brennend interessiert? Wir sind gespannt, mit welcher Begründung die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen einstellt. Es gibt eben zwei verschiedene Arten von Korruption. Eine illegale und eine legale. Hier wird man wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, es sei alles ganz normal gelaufen. Rental Advisory. Freedom of speech, yeah, boy, but just watch what you say.
Bei der Planfrage. Das ist eine Frage, was ich nicht verstehe. Sind Sie vom Dreiecksradio? Freedom of speech, yeah! Just watch what you say. Was ich nicht verstehe, dass Ihre Couleurs, die ja diesen Wohnungsbedarf in erster Linie miterzeugen. Freedom of speech, yeah, boy! Just watch what you say. Wenn ich jetzt mal sage, die ganze moderne Bewegung alleinerziehend und so. Daher kommt es da.
You have the right to remain silent.
Die Wohnungsnot. Dass die sich bei uns auf der Matte sagen und sagen, scheiß Staat, so wie die.
Ihr hört das Tagesinfo vom 6. August 1993.
Also neben mir sitzen jetzt zwei Leute, die bei der Freiburger Wildcat-Gruppe sind und sich längere Zeit mit Somalia beschäftigt haben, mit dem Hintergrund der UNO-Intervention. Ja, vielleicht auch nicht längere Zeit. Okay, das Gespräch soll wahrscheinlich eher ein bisschen darum gehen, so ein paar Fragen anzusprechen, die ansonsten weniger gestellt werden, was eben bei Somalia, bei dem Einsatz vielleicht gerade nicht klar ist. Also klar ist natürlich, dass ein Einsatz von hier aus abzulehnen ist, also ein Einsatz deutscher Truppen oder von US-Truppen. Soweit dürfte es ja Konsens sein. Ihr habt euch ein bisschen mit der Geschichte in Somalia beschäftigt. Ihr habt ein paar Interessen rausgefunden, warum in Somalia der Westen Interesse hat. Vielleicht könnt ihr die zu Anfang mal nennen.
Ja, Interessen sind inzwischen ein bisschen schon bekannt. Ja. Wir haben schon ein paar Artikel in den Tageszeitungen gesehen über Öl und über die Tatsache, dass zwei Drittel von Somalien so irgendwelche Öl-Multis ausgegeben ist, nach Öl zu suchen. Diese Interessen wurden durch den Bürgerkrieg bedroht und nach dem Sturz von Sid Barre bedroht. Und deswegen haben sie ein Interesse jetzt, dass die UNO-Truppen, dass die Army-Truppen und die Truppen von anderen Ländern die Lage stabilisieren. Zum Beispiel. Inzwischen wissen wir auch zum Beispiel, dass Italien Pläne für zwei riesen Giftmülldeponien hat in Somalien, die über 500.000 Tonnen europäischen Giftmüll im Jahr brennen soll. Das ist auch vielleicht nicht so riesen ein Projekt, aber schon riesen genug für Afrika und Teil eines Trends, wo die Müll von Europa ausgelagert und deponiert in afrikanische Länder werden. Aber ich denke, diese Interessen allein müssen im Kontext von der ganzen Lage in Afrika bestanden werden.
Ja, ihr habt auch noch gesagt, dass Bananenplantagen in Somalia eingerichtet werden sollten, was offensichtlich nicht geklappt hat. Also was ist nochmal dieses Entwicklungsmodell, also was ja nicht nur Ausbeutung von Rohstoffen vorsieht, sondern also auch ein Arbeitsmodell vorsieht. Vielleicht dazu nochmal ein paar Anmerkungen von euch.
Ja, ich meine, es ist vielleicht das Projekt, was ja für ganz Afrika gilt, so dieser Versuch, die Leute von ihren, sagen wir mal, ursprünglichen Produktionsformen von Land, von Viehwirtschaft, gerade in Somalia Viehwirtschaft, zu trennen. Und ich denke, das wird auch im Zusammenhang mit dem, was der Paul gerade gesagt hat, mit Öl und auch mit dem Müll wichtig, dass es ja nicht nur darum geht, dass da ein Interesse an Öl besteht, sondern dass es natürlich auch darum geht, dass es eine Arbeitskraft geben muss, die dann dieses Öl irgendwie auch aus dem Boden holt und transportiert. Und schon bei den Bananenplantagen ist es schon schwierig geworden, die Leute von ihren ursprünglichen Strukturen zu trennen und in diese Bananenplantagen reinzutreiben. Und das hat Siad Barre 10 Jahre lang auf Heftigste probiert, was man vielleicht wisst, diese Konzentrationslager, die er gehabt hat, dass er sich ja jahrelang zwischen den Interessen der Clans, die als Träger dieser alten Hierarchie von Viehwirtschaft und von diesen ländlichen Strukturen funktioniert haben und inzwischen fast von Trägern dieser Auseinandersetzung eben um Land und Nahrung geworden sind.
Also Siad Barre hat es ja nur auch versucht, durch eine extreme Militarisierung der Gesellschaft, in dem ziemlich viele Waffen ins Land geholt worden sind. Und dann gab es diesen Umschlagpunkt. Vielleicht dazu nochmal was.
Ich meine, Siad Barre hat es, wie gesagt, lange geschafft, sich zwischen den Blöcken irgendwie, er hatte gewechselt, mal hat er irgendwie von der Sowjetunion Geld bekommen, dann hat er von den USA Geld bekommen. 1990 haben die USA ihre Militärhilfe gestoppt, nachdem sie ihm vorher jahrelang eben wegen seiner Probleme, die er gehabt hat, diese Politik der Vertreibung auch in die Bananenplantagen hinein durchzusetzen, wie du gesagt hast, versucht hat, das über eine ganz starke Militarisierung durchzusetzen, was aber spätestens dann gescheitert ist, als ab 1990 auch kein Geld mehr gekommen ist. Und dann haben wir diese beiden Clans, von denen jetzt so viel geredet wird, diese Mahdi und Aidid, haben ihn ja dann 1991 dann ja vertrieben. Ne? Und seitdem herrscht halt dieser Bürgerkrieg.
Und also dieser Bürgerkrieg scheint trotzdem also dysfunktional zu sein, also sonst wäre der Einsatz der UN-Truppen nicht erklärbar.
Ich denke, dass es schon darum geht, dass wenn die UNO oder die USA oder auch wer auch sonst die Einschätzung hätten, dass zum Beispiel Aidid in der Lage wäre, diese Interessen von Öl, von Giftmüll hinschicken, von Vertreibung von den Strukturen rein in die Bananenplantagen, wenn irgendwie so ein lokaler Machthaber, den man irgendwie so, wie, wie es lange im Irak mit Saddam Hussein funktioniert hat, wenn es da die Einschätzung gibt, dass das funktionieren würde, ich denke, dann würde der Einsatz ganz anders aussehen, so wie er heute aussieht. Und es gibt, und, aber das funktioniert eben nicht. Und ich denke, dass die UNO dorthin gegangen ist, um die Situation in irgendeiner Art von Richtung zu stabilisieren. Und die UNO, ich denke, das könnte insofern Somalia auch ein Modell sein für ähnliche Geschichten, gerade auch in Afrika, so praktisch so ein Vertreter so von einer Weltinnenpolitik, das praktisch irgendwie von den die UNO diese Rolle da übernimmt, wenn es nicht abzusehen ist, dass irgendeiner von dieser lokalen Machthaber irgendwie die Interessen irgendwie gewährleisten kann.
Der direkte Anlass oder die Begründung wäre eine humanitäre mit den Nahrungsmittellieferungen, aber das hat sich ja inzwischen eher ins Gegenteil verkehrt, oder?
Ja, ich denke schon, dass hinter der Idee Nahrungsmittellieferung kann man alles Mögliche, alle möglichen Verbrechen gerechtfertigen. Es ist klar, dass es gibt Hunger in Somalia und dann ist es natürlich, dass die größte Mehrheit von Leuten auch in Deutschland, auch in der BRD, damit irgendwie helfen wollen. Aber ich denke, das ist kein Grund genug für eine Weltmacht oder eine Weltorganisation wie die UNO in einem Land zu intervenieren. Und ich würde sogar sagen, dass Hunger hilft eigentlich das Projekt der kapitalistischen Großmächte. In dem Sinn, dass Hunger, wer hungert, ist nicht in der Lage zu argumentieren, zu diskutieren, zu Widerstand zu organisieren gegen deine Pläne für die Wirtschaft, gegen deine Interessen in dem Land. Und Hunger, die Auslieferung von Nahrungsmitteln kann auch sogar Leute zur Abhängigkeit von den Truppen von der UNO reduzieren, es hilft sie nicht unbedingt, ihr eigenes Leben aufbauen, obwohl es vielleicht verhindert ihr Verhungern in der kurzfristigen Zeit.
Mhm. Aber die Nahrungsmittellieferungen haben ja anscheinend dazu geführt, dass die Produktion also ziemlich da niedergeht, weil zum Beispiel die Nahrungsmittel fast umsonst vergeben werden und dadurch die Preise für Getreide, also für die bäuerliche Produktion, klar, niedergehen. Das wäre ja eigentlich ein Hinweis darauf, dass das gesamte UNO-Ding also erstmal von einer Fehleinschätzung ausgeht und also wahrscheinlich sehr, also das wohl sehr lange gehen wird, also wofür ja auch diese Eskalation des Krieges spricht, also was ja eigentlich nicht beabsichtigt ist, eigentlich wäre eine Verhandlungslösung am gescheitesten. Also dass praktisch die UNO sich da erheblich verschätzt hat oder die USA mit ihren Planungen und gerade nicht mehr richtig wissen, wie es weitergeht?
Ich glaube, dass die USA, die UNO selbst oder die Bürokratie der UNO schon seit einer Weile letztes Jahr wollte was in Somalia machen. Aber um irgendwelchen Punkt hat die USA auch, die Army-Regierung auch entschieden, was dahin zu machen. Wir müssen fragen, warum plötzlich, war Herbst letztes Jahr, sie haben entschieden zu helfen. Ja.
Aber also meine Einschätzung, die ich jetzt habe, dass es eher also ein Fehlschlag ist, der wahrscheinlich nicht dazu beitragen wird, dort eine Basis für eine Kapitalisierung zu schaffen, das habt ihr nicht?
Ja, ich denke, es ist schon vielleicht inzwischen ein Fehlschlag wegen des örtlichen Widerstands in Somalia. Wir wissen natürlich wenig darüber, aber wir wissen, dass es Guerilla-Angriffe gibt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch deutsche Soldaten getötet sind. Wir wissen, dass es Massendemos gibt und auch Strikes in Mogadischu. In diesem Sinne ist es schon inzwischen ein Fehlschlag, hoffentlich in jedem Fall.
Also hoffentlich sagst du, aber also wenn man also zum Beispiel daran denkt, dass möglicherweise die landwirtschaftliche Produktion eben noch weniger ist und also falls die westliche Hilfe eingestellt würde und die westlichen Truppen rausgeschmissen würden, das wäre also für die Leute dort erstmal also auch eine Katastrophe.
Nicht unbedingt. Ich meine, man muss, ja, es wird klar, in der kurzfristig die Lage wird nicht dramatisch verbessern für die Leute in Somalia. Aber ich denke, es gibt schon alternative Methoden, auch von den westlichen Großmächten aus, was zu tun in Somalia. Die Aid-Organisationen sind nicht so 100% hinter der UNO-Einsatz, sondern haben auch die UNO-Truppen und die UNO-Einsatz kritisiert und sagen, dass ihre Arbeit verhindert wird.
Okay, es ist ja aber, also jetzt, um zur letzten Frage nochmal zu kommen, wahrscheinlich auch nicht damit zu rechnen, dass die UNO sich sofort zurückzieht und die Leute sich dort überlässt, sondern also wahrscheinlich werden sie langfristig da bleiben. Jetzt zur langfristigen Frage nochmal, ich habe aufgerufen, eine Anti-UNO-Gruppe zu gründen, hier für Freiburg. Mit welchem Ziel oder warum habt ihr das gemacht?
Ja, also es war eher halb ernst gemeint. Also es ging jetzt nicht so unbedingt darum, dass wir jetzt unbedingt eine Anti-UNO-Gruppe bilden wollten. Viele Leute in Freiburg werden die Anti-NATO-Gruppe noch irgendwie im Kopf haben. Und auch den Punkt anzusprechen, dass es bei der NATO irgendwie, ich glaube, für jeden klar war, dass es irgendwie ein Instrument der USA, der Metropolen, des Imperialismus ist, wenn das bei der UNO doch scheinbar sehr komplizierter Diskussion bedarf, dies so zu sehen. Ne? Und große Teile der Ex-Friedensbewegung oder sonstiger Gruppen thematisiert gerade nochmal, inwieweit dieser Einsatz jetzt auf verfassungsmäßigem Boden steht oder nicht. Und stellt überhaupt keine Fragen, die jetzt darüber hinausgehen irgendwie. Ne? Und insofern ging es uns schon darum, an diesen Fragen von Öl, von Umstrukturierung der dortigen Gesellschaft und dann nochmal andere Fragen zu stellen und da nochmal einen Vergleich auch zum Beispiel nochmal auch eine Diskussion zum Golfkrieg wäre dann nochmal zu führen oder so, ne? Weil gerade der Golfkrieg auch zeigt, was es bedeutet irgendwie, wenn es ums Öl geht und dass es eben nicht nur darum geht, dass da irgendwelche Interessen verteidigt werden, sondern dass dort ist es, das Ergebnis vom Golfkrieg ist eine langfristige Präsenz der USA am Golf. Und das zweite wichtigste Ergebnis ist, dass Saddam Hussein da weiter existiert. Und ich denke, darum geht es auch in Somalia, irgendwie zu versuchen, dort irgendeine Art von Stabilität zu installieren und zweitens längerfristig dort präsent zu sein.
Okay, also das sind natürlich jetzt noch eine Menge Punkte, die eigentlich diskutiert werden müssen. Es gibt dazu einmal eine Broschüre, die ihr, die Thekla, die ihr rausgegeben habt und nochmal vielleicht eine Kontaktadresse für Leute, die das interessiert hat und die darüber weiter diskutieren wollten.
Ja, wir haben jetzt vor 2 Monaten das Buch eben rausgebracht, Midnight Oil, das ist Thekla 17. Und da wird eben auch nochmal rausgearbeitet, so im Nachhinein, worum es da eben gegangen ist, habe vorher schon kurz gesagt. Und das ganze Buch dreht sich halt hauptsächlich um die Frage von Migration, von was eine Ölgesellschaft bedeutet. Und dass es hauptsächlich wohl darum gegangen ist, die dortigen Verhältnisse, die Verhältnisse einer Ölgesellschaft eben von der Ölproduktion da unten zu stabilisieren. Und darum geht eben hauptsächlich dieses Buch. Und falls es noch Interesse gibt, also diese Diskussion um die Punkte, die wir da jetzt gesagt haben, zu vertiefen, haben wir ja auf dem Flugblatt schon unsere Telefonnummer gesagt. Das ist Freiburg 24416.
Ja. Okay, dann danke ich euch mal für das Gespräch. Ciao.
Ihr hört das Tagesinfo vom 6. August 1993.
Thank you.
Wir kommen zum nächsten Beitrag. Jetzt ist in Italien ein neues Wahlgesetz in Kraft getreten. Eine Wahlreform gab es in den letzten Tagen. Was bedeutet denn dieser Wandel? Wie tiefgreifend ist denn dieser Wandel?
Ja, ich denke mir, darüber kann man sich natürlich streiten. Einige sagen, dass es einen tiefgreifenden Wandel bedeutet. Andere sagen, da werden einfach nur andere Männer an die Macht gesetzt. Ja, vor allen Dingen Männer, weniger Frauen. Und ja, ich denke mir, ein Stück weit werden dann sogenannte Saubermänner einfach an die Macht gesetzt. Parteien nennen sich um. Aber ansonsten viel verändern natürlich in so einer kapitalistischen oder in so einer parteigebundenen Politik wird sich nichts. Das bleibt sozusagen gleich. Diese Art von Parteiensystemherrschaft oder so.
Dennoch ist diese Art der Konsolidierung der Parteien und des Herrschaftssystems so noch gar nicht klar. Also es ist eher im Moment das, was momentan passiert, wirft eher Fragen auf. Jedenfalls hierzulande. Es gibt keine Klarheit, was jetzt diese Wahlrechtsreform bringen wird. Es ist unklar auch, wie jetzt die Kräfteverhältnisse da stehen, weil doch zumindest die Verunsicherung recht tief geht. Also das heißt, dass wirklich auch die Spitzen der Parteien bloßgestellt sind vor dem, durch solche Korruptionsskandale, dass es jetzt auch dahin geht, eben, dass Bombenanschläge gibt, die auch politisch motiviert sind, wohl oder zumindest dahingehend interpretiert werden.
Ja, ich denke, es ist natürlich, steht noch ziemlich viel offen, jetzt was genaue Aussichten sein könnten, welche Partei jetzt sozusagen an die Macht kommt. Auf der anderen Seite hat sich ja schon in den letzten Kommunalwahlen schon gezeigt, in welche Tendenz so Italien, also in welchen Regionen welche Parteien gewählt werden. Also im Norden halt die Lega, in der Mitte die PDS, das ist halt die eine Fraktion der ehemaligen kommunistischen Partei, und im Süden ist es so die C-Rete. Aber ich meine, im Grunde genommen geht alles dahingehend sozusagen zu so einer autoritären Präsidialrepublik zu kommen. Also das, was irgendwie jetzt unter dem Schlagwort Zweite Republik fällt.
Das ist ja jetzt diese politische Ebene. Auf der sozialen Ebene tut sich aber mindestens genauso viel. Das ist jetzt auch in den letzten Umänderungen in Bezug der Gewerkschaften deutlich geworden. Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, ich denke einfach, das, was momentan passiert, sind politische und wirtschaftliche Umstrukturierungsprozesse. Und gerade in Bezug auf so wirtschaftliche Verhältnisse in Italien hat sich eben im Arbeitsrecht viel getan. Das heißt, es war bisher so, dass innerbetrieblich von den Arbeitern und Arbeiterinnen geregelt werden konnte, Arbeitskampf geregelt werden konnte. Das soll jetzt sozusagen gänzlich nur von der Gewerkschaft übernommen werden können. Außerdem sind solche Sachen jetzt geregelt worden wie Streikrecht und noch so andere Sachen, einfach auf der und halt die Abschaffung, genau, was sehr wichtig war letztes Jahr, war die Abschaffung der Scala Mobile. Das bedeutete sozusagen, das war so ein Anpassungsmechanismus, der fortlaufend die Inflation mit berücksichtigt hat im Reallohn. Das heißt, die Inflation wurde fortlaufend angepasst. Das bedeutete, und das wird halt abgeschafft, was natürlich de facto dazu führt, dass der Reallohn einfach sinkt für Arbeiterinnen und Arbeiter. Was ansonsten sich noch geändert hat, sind halt so Steuergeschichten. Ganz konkret nämlich, dass eine Steuerpolitik jetzt gefahren wird, in der halt Kleinbetriebe sehr hoch besteuert werden, was natürlich dann mit sich bringt, dass einfach die aussterben werden und zugunsten von diesen riesigen Filialen, wie wir sie jetzt ja auch schon in Deutschland haben, einfach eingehen werden und dementsprechend sich halt so eine Monopolisierung von Größe, von riesigen Betrieben einstellen wird. Das heißt also, die ganzen kleinen Alimentari, die so sehr typisch sind für Italien, werden eingehen, die ganzen kleinen Läden, und da werden dann halt wie bei uns dann irgendwie so Spar, Helko, Gottlieb oder so auftauchen.
Diese Monopolisierung, sowohl jetzt meinetwegen im wirtschaftlichen Bereich, auf der Anbieterseite, als auch beispielsweise mit den Gewerkschaften, die ja auch nicht mehr eben diese Autonomie zulassen werden, soll ja so eine gewisse Steuerbarkeit sicher auch des Systems, eine Effizienz vergrößert werden, im Hinblick sicher auch auf die EG.
Ja, gerade im Hinblick zur EG ist natürlich ganz klar, dass gerade von Seiten der EG und damit Italien überhaupt in die EG aufgenommen wird sozusagen, ganz bestimmte Vorstellungen damit verbunden sind, nämlich zum Beispiel halt die Inflation niedrig zu halten, zum Beispiel ein bestimmtes Maß an Haushaltsdefizit zuzulassen und anderes halt nicht, was natürlich bedeutet für Italien konkret, dass das Haushaltsdefizit abgebaut werden muss und darüber halt dann solche Sachen auch passieren, wie höhere Besteuerung und Senkung. Natürlich wird wieder im Sozialbereich reduziert. Das heißt ganz konkret, dass halt die Gesundheitsreform da auch ziemlich restriktiv ist momentan. Also verschlechtert worden ist die gesundheitliche Versorgung und halt auch eine spätere Berentung und halt zum Beispiel sowas wie die Abschaffung der Scala Mobile, was dann ja auch konkret für die Confindustria auch Auswirkungen hat. Also für den Confindustria ist der Verband der italienischen Industrie.
Aber momentan geht es ja das Loch runter, wirtschaftlich, politisch also auch. Es wird nach wie vor hier spekuliert, wie geht es denn weiter, insbesondere jetzt auch mit dem Absturz der Lira hat das ja was zu tun. Und also alles wird gerade dahingehend diskutiert, meistert Italien so die Krise. Diese politischen als auch diese wirtschaftlichen Maßnahmen sind ja ziemlich typisch eigentlich als Reaktion auf die Krise. Da spielen ja noch die Lega, also die im Norden jetzt hochgekommenen Rechtsparteien, rechtspopulistischen Parteien so eine Rolle. Die propagieren ja so einen Separatismus, was eigentlich erstmal wieder ein bisschen kontraproduktiv für so eine Systemstabilisierung eigentlich sein könnte, oder?
Ja, vielleicht nochmal ganz generell zur Lega. Ich finde es auffallend, wie die hier hochstilisiert werden. Wahrscheinlich auch ganz konkret von Italiens Sicht soll das dahingehend gemacht werden, damit sozusagen auch wieder Italien wieder als so ein sicheres Wirtschaftsland angesehen wird von anderen Unternehmen her. Also ich habe vor kurzem in der Basler Zeitung so einen Artikel gesehen, wo einfach alles also auf die Lega gesetzt wurde und die Lega so als die Partei dargestellt wurde, die jetzt effizient wieder die Wirtschaft Italiens in die Hand nimmt und alles regelt. Einfach weil, ja, durch einfach diese unstabile Lage natürlich auch die Investitionslage für ausländische Unternehmen einfach unsicher macht. Ja, und die Lega hatte auf ihrem Programm mal ein separatistisches Anliegen, also wollte Italien dreispalten, was jetzt aber sich sehr geändert hat im letzten Jahr, also innerhalb eines Jahres. Und die treten jetzt mit ganz anderen Programmen eigentlich auch für die Neuwahlen an, die ja jetzt im Herbst stattfinden sollen, weil sie wollen einfach an die Macht und von daher sind sie, wollen sie jetzt, also sprechen sie von dieser Dreiteilung auf keinen Fall mehr, die sie haben wollten. Was ein bisschen seltsam ist an dieser Lega, weil die ja auf der einen Seite sehr rassistisch ist und vielleicht eher sowas in Richtung faschistoid, auf der anderen Seite dieses separatistische hat. Also sozusagen man vermisst so ein bisschen so ein nationales Moment in dieser Partei. Ne? Aber das ist einfach so, ja, ich denke, die wollen vor allen Dingen an die Macht und denen ist irgendwie eigentlich, deswegen haben sie jetzt dieses separatistische fallen gelassen und vorher sind halt alle darauf abgefahren im Grunde genommen. Damit konnten sie sehr viele Stimmen einfach sich einholen, weil die natürlich auch gezielt gegen Süditalien rassistisch gesprochen haben und gegen Ausländer und Ausländerinnen rassistisch. Und das ist halt so, denke ich, ganz typisches Merkmal, um in so wirtschaftlich instabilen Lagen einfach Probleme abzulenken und halt auf bestimmte, ja, gerade auf Ausländer und Ausländerinnen zu schieben.
Am Sonntag um 16 Uhr gibt es eine, ja, Studiediskussion dazu, zum Thema Italien, ist auch nochmal zur Einschätzung. Was werden denn da noch für Themen da sein? Also was werdet ihr versuchen, so einzuarbeiten?
Ja, also wir wollen halt erstmal genauer gucken, was jetzt eigentlich so, was diese politische und wirtschaftliche Umstrukturierung, wie das genau aussieht, also wo verändert sich was konkret, Und was bedeutet das auch für die italienische Bevölkerung, also für die breite Masse der italienischen Bevölkerung? Denn für manche bringt es sicherlich auch Vorteil, für manch einen. Und ja, wie kann es verstanden werden eigentlich jetzt, also dass diese politische und wirtschaftliche Umstrukturierung gerade zu diesem historischen Zeitpunkt stattfindet? Und außerdem wollen wir aber auch nicht nur jetzt von Seiten der Herrschenden sozusagen gucken, was passiert in Italien. Wir wollen auch gucken, was passiert von Seiten des Widerstandes. Was für Perspektiven sind da? Was diskutieren die gerade? Zum Beispiel jetzt haben ja Referenden stattgefunden, Referenda, am 10. April dieses Jahres. Haben die zum Beispiel irgendwas zu tun eigentlich mit den Protesten, die im Herbst waren? Letzten Jahres als Arbeiter und Arbeiterinnen, aber auch Schüler und Schülerinnen und eigentlich ziemlich viele Leute auf die Straße gegangen sind, um gegen die Abschaffung der Scala Mobile und gegen die Verschlechterung der allgemeinen Situation zu protestieren. Und wir wollen sozusagen auch gucken, wie, wenn das jetzt wirklich auch als Reaktion gewertet werden kann von Seiten der Herrschenden auf solche Proteste, wie das einfach vielleicht auch was damit zu tun haben kann, dass von herrschender Seite aus so eine Angst besteht und die halt auch seine Berechtigung hat aufgrund der geschichtlichen Entwicklung in Italien. Also aus den 60er, 70ern gab es da halt sehr harte Arbeiterinnen- und Stadtteilkämpfe. Und dahingehend einfach zu gucken, wie haben sie sich jetzt, großes Stichwort war ja im Herbst Selbstorganisation, und dieses Stichwort, das kennen wir hier, also oder kennen wir hier irgendwie wenig. Aber das war bei denen schon eine große Parole, auch in den 60ern. Und da einfach zu gucken, was heißt es heute, was hieß es damals? Und ja, vielleicht kann man auch sagen, zu der Selbstorganisation, das gibt es hier in Deutschland wenig. Aber es hat auch was damit zu tun, denke ich, dass halt Italien sich schon im Faschismus selbst organisiert hat und die Partisanen sich auch selbst organisiert haben, um ja aus dem Faschismus, gegen den Faschismus zu kämpfen.
Also so eine gewisse Kontinuität hat das da im Gegensatz zu hier. Dazu habt ihr zwei Studiogäste geladen. Kannst du die noch mal kurz vorstellen?
Ja, die beiden Studiogäste kommen aus München. Stefan Seifert ist der eine, der ist freier Journalist und hat auch ein Buch geschrieben zu Italien. Bewaffneter Kampf heißt es. Und Manfred, ich weiß gar nicht, wie er heißt mit dem Nachnamen, von der Gruppe 2 nennt sich die Gruppe. Das ist eine Gruppe, die arbeitet auch zum Schwerpunkt Italien, aber auch Gefangene. Der ist Herausgeber der Zeitschrift Texte und manchmal produziert aber auch Filme. Vielleicht war die eine oder der andere jetzt gerade bei dem Film, der kurzem in Freiburg lief, der hieß Was wären wir für Menschen? Der Film ging zum Thema Italien, aber er hat auch schon mehrere Sachen zu... Der Film ging zu den Gefangenen, meine ich. Aber er hat auch schon mehrere Sachen zu Italien gemacht.
Also um 16 Uhr eine Sondersendung, am Sonntag um 16 Uhr Thema Italien.
Ihr hört das Tagesinfo vom 6. August 1993. Hasta siempre.
Cosa c'è che non va da Fidel? Che cosa c'è che non va da Fidel? fine le gabbie, così cerca di far con te, ma tu come un giaguaro non conosci paura. Fidel, 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 Fidel. Fianco e difendi Fidel, combatti al suo fianco e difendi Fidel, combatti al suo fianco e difendi Fidel, combatti al suo fianco e difendi Fidel. No pasará, 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 no pasará.
Ja, italienische Musik, Musik aus Italien, damit machen wir noch weiter. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir haben keine Beiträge mehr. Ihr hört jetzt noch ein Lied von Posse, ich weiß nicht genau, ob es 99 Posse ist. Das Lied heißt Lega la Lega, was ungefähr so viel heißt wie fesselt die Lega, macht sie ja fertig.
Pericolo! Aperino posse di tutte le cose, e allora la mia, la tua, tutte le posse, dai, lega la lega, e lega anche i bossi, poi.
Lega la lega, lega la lega, lega la lega, lega la lega, lega la lega.
Il nostro rispetto a chi ci vuol bene, a tutte le poste, contro la Lega insieme alla tosse. Hey, hey, hey.
Lega la Lega, sì veramente lega la Lega. Lega la Lega, sì veramente lega la. Lega la Lega, sì veramente lega la Lega. Lega la Lega, sì veramente lega la. Lega la Lega, sì non lasciarla scappare, perché il razzismo è difficile da fermare. Allora lega la Lega, sì non lasciarla scappare. La politica delle leghe non deve continuare.
La Lega attacca, ma noi non abbiamo paura, perché il leghismo è soltanto una sporca fregatura. La Lega attacca, ma non è vero che ce la giuro, il razzismo non ha futuro.
Lega la Lega, sì veramente lega la Lega, la Lega, lega la Lega, sì veramente lega la Lega. Lega la Lega, sì veramente lega la Lega, la Lega, lega la Lega, sì veramente lega la Lega.
Di questa politica non ne volevo parlare, i partiti erano oggi troppi, decidenti come morire. Se di bianco, nero, rosso pensi che non ci frega, ha, eccola lì, ha, è arrivata la Lega, ha.
Da Caltani, Setta, fino a Bra, è una zona che dobbiamo cancellare, solo Ida si deve chiamare, dimentichiamoci dell'altra metà. Caro Bossi, se ti viene l'idea di fare un'altra Lega, chiuditi in bagno e fatti una doccia, possibilmente fredda e senza imbarazzo, buttati sotto e congelati il cervello.
Divisione, razzismo e divisione, l'origine e il colore causano violenza e marginazione. Senti, divisione, mi dicono, divisione, quando l'unica strada è il rispetto e integrazione.
Non si può e non si può vivere in un paese se è razzista, non si può, non si può e non si può accettare la Lega senza l'accetta, non si può.
Lega la Lega, lega la Lega, lega la la Lega, dico lega la Lega, lega la Lega, lega la Lega la Lega, lega la Lega, lega la la Lega, dico lega la Lega, lega la Lega, lega la
Lega la la Lega, lega lega la la Lega, lega lega la Lega, dico lega la Lega, lega la Lega, lega lega la la Lega, lega lega la Lega, dico lega la Lega.
Sono nato a Torino ed è questa la mia città, cose di bavaglia gli affamati sono arrivate pure qua.
Gli imperialisti, i nostri potenti,
dichiarano guerra, buttano, rubano, questa la chiamano legalità.
I leghisti, i fascisti, gli xenofobi e razzisti, altro non sono che i rabbiosi, gli impotenti e qualunquisti.
I veri nemici,
sono sempre loro,
i veri nemici,
sono sempre loro.
Gladiatori, piduisti, i mafiosi, i trafficanti,
socialisti, democristi, gli avvocati, i presidenti.
Che siano a casa loro, mi dicono razzista, ma non voglio che mia figlia sposi un negro d'un turista. Sono un venditore, faccio il commerciante, faccio parlare soldi perché sono ignorante, diceva Mussolini. A me che me ne frega, beh, era un po' diverso, ma ora c'è la Lega. Lega la la Lega, lega lega la la Lega, lega lega la Lega, dico lega la Lega. Lega la la Lega, lega lega la la Lega, lega lega la
dalla contrapposizione, cazzi possiano il medesimo padrone, invece di ascoltarli balla con la selezione.
Segui, segui la scaletta di Paolone.
Non si può e non si può vivere in un paese se il razzista non si può. Non si può e non si può dare a votare la Lega, no, non si può.
Chi vota la Lega porta tanta sfiga, chi vota la Lega porta tanta sfiga.
Seguimi. Guarda più avanti dai tuoi confini, non farti ingannare da politici bambini, quello che vogliono sarà solo i tuoi quattrini, in cambio di parole, di lusinghe e di lustrini.
Chi vota la Lega porta tanta sfiga, chi vota la Lega porta tanta sfiga.
Allora, leggo la Lega con il cielo, la Lega non son certo uno che si piega. Allora, nego la Lega con gelo, la Lega non son certo uno che si piega.
Lega, lega la, lega la, ti dico lega la, lega, lega la, lega la, lega la, lega, lega la, lega la, ti dico lega la, lega, lega la, lega la, lega la,
lega la, lega, 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 lega.
Ihr hört das Tagesinfo vom 6. August 1993.
Wenn der Kopf fällt, dann fällt die Welt. Skelette.
Sie spielen uns das Konzert der Verlorenen. Am Sonntag, den 8. August von 18 bis 20 Uhr auf Radio Dreieckland 102,3 MHz ist es soweit. Die Radio-Uraufführung des Audio-Events
Konzert der Verlorenen
von Walter Adler sowie weitere spannende Kurzhörspiele, Interviews und Features. Für all diejenigen, die sich über das Medium Radio selbst ans Messer liefern und noch etwas über zeitgenössische Hörspielarbeit erfahren wollen, heißt es einschalten.
Ich bin ein Windflieger. Des Nachts zeige ich auf die Küste.
Meinen Düsenrucksack kann ich nicht fliegen.
Ich auch nicht.
Ich sehe ein Ziel. Auf der anderen Seite kein Ziel.
Die Menschen ihre eigenen Epigonen auftauen oder einfrieren.
Sonntag, 18 Uhr, das Konzert der Verlorenen. Wir kommen zu den Veranstaltungshinweisen. Samstag, 7. August 1993, ab 10 Uhr läuft die brasilianische Nacht im Westbad in der Ensisheimer Straße Nr. 9. 10 bis mindestens 4 Uhr nachts die brasilianische Nacht mit viel, viel Musik. Eintritt 5 Mark, nicht viel. Etwas früher?
Etwas früher und auch für wahrscheinlich andere Leute, für Leute, die Kinder mit sich führen müssen, empfiehlt sich vielleicht das Kinderprogramm.
Mit sich führen müssen, das hört sich ja grauenhaft an.
Im Galli-Theater in Haslach, und zwar bieten die am Samstag und am Sonntag um 16 Uhr Vorstellungen. Am Samstag um 16 Uhr gibt es Hänsel und Gretel, erzählt von Marion Martinez. Hänsel und Gretel müssen aus dem Bannkreis ihrer Eltern verschwinden und geraten im Bannkreis einer Hexe und so weiter. Die Story ist ja bekannt. Und am Sonntag um 16 Uhr gibt's die Clowns, mehrere Clowns, Ratatouille, ein Kinderclownstück für Theater, für Kinder ab 4 Jahren. Für Theater, was sag ich denn da? Ja, zwei Clowns, das Clown-Duo Wich und Wenk, Sonntag um 16 Uhr im Galli-Theater an der Haslacher Straße.
Also für alle Kinder, die Eltern mit sich führen müssen, hier das Galli-Theater. Die Volksbühne in Emmendingen zeigt am Samstag, den 7. August um 20.30 Uhr Don Quixote, frei nach Miguel de Cervantes. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Die Volksbühne ist in der, ich weiß nicht genau, geht von der Steinstraße ab. Das müsst ihr dann selbst finden. Emmendingen ist ja nicht so groß. Dann haben wir noch Kino-Hinweise. Bleibt noch die Verantwortlichkeit zu klären. Heute am Mikrofon waren Christoph und
Egon.
When you're waiting It's the end of World War II. Nothing left to do when you know that you've been taken. Nothing left to do when you're begging for a crumb. Nothing left to do when you've got to go on waiting. Waiting for the miracle to come. About you, baby, it was just the other night. Most of you was naked, but some of you was lame. The sands of time are falling from your fingers and your thumb. You were waiting for the miracle, for the miracle to come. Yeah, baby, let's get married. We've been alone too long. Alone together, let's see if we're that strong.